Ich fahre beruflich einen Van und liefere Produkte an einige familiengeführte Geschäfte in meiner Stadt. Vor gerade einmal 4 Monaten war ich auf meiner Route zwischen 3 Geschäften unterwegs, um einige Lieferungen außerhalb der Geschäftszeiten zu machen. Es war gegen 23 Uhr und ich hatte gerade die letzte Lieferung erledigt. Von dort aus war das Lager, in das ich den Van abstellen musste, 30 Minuten entfernt. Ich fuhr etwa 5 Minuten, als sich an einer Kreuzung ein Auto hinter mir näherte. Es waren keine anderen Autos da, nur ich und sie. Als die Ampel auf grün sprang, fuhr ich los und erst einige Minuten später bemerkte ich, dass sie immer noch direkt hinter mir waren. Ich fuhr einen großen, langsamen Van und die meisten Leute würden mich einfach überholen, aber sie taten es nicht. Ich war nicht beunruhigt, aber es kam mir seltsam vor. Während wir weiterfuhren, wurden ihre Scheinwerfer immer intensiver, bis sie so nah waren, dass das Licht von der Rückseite meines Vans blockiert wurde. Sie mussten nur 1 oder 2 Fuß von meiner Stoßstange entfernt sein. Die Spur neben uns war frei. Sie hätten problemlos vorbeifahren können, aber stattdessen beschlossen sie, dicht hinter mir zu bleiben, was mich nervös machte. Ich bremste bis zum Stillstand an einem Stoppschild, um abzubiegen und mich von ihnen zu entfernen. Doch genau in dem Moment, als ich anhielt, fuhr das Auto hinter mir gegen meinen Van. Der Aufprall war nicht stark, aber stark genug, um das ganze Fahrzeug zu erschüttern und mich ein wenig nach vorne zu schieben, was ich wusste, dass es Schäden verursacht haben musste. Ich legte den Van in Parkstellung und löste den Sicherheitsgurt, um auszusteigen und den Schaden zu begutachten. Doch ein Mann stand bereits an meinem Fenster, lächelte und winkte, um mit mir zu sprechen. Ich öffnete die Tür und als ich ausstieg, sah ich 2 weitere Männer hinter meinem Van. Beide schauten mich an. Der Mann begann Ausreden zu machen, während wir zur Stoßstange gingen, aber bald wurde klar, dass er sehr betrunken war, seine Worte kaum zu verstehen, und er schien sich nicht wirklich darum zu kümmern, mich angerempelt zu haben. Die anderen beiden wirkten ebenfalls betrunken. Zumindest an ihrer Art, sich zu bewegen, obwohl ich mir nicht sicher war. Mein Van und ihr Auto waren schlimmer beschädigt, als ich gedacht hatte. Ich bat den Mann um seine Versicherung und holte meine, aber als ich zurückkam, bemerkte ich, dass sich keiner von ihnen bewegt hatte. Ich fragte erneut nach der Versicherung, doch sie sahen mich nur schweigend an. Für einen Moment sah ich sie an, während sie mich stumm beobachteten, und dann begann mein Herz schneller zu schlagen. Ich drehte mich um zu meinem Van zu rennen, doch in diesem Moment hörte ich ihre Schritte hinter mir näher kommen. Ich erreichte nicht einmal die Tür, als mich einer von ihnen packte und gegen die Seite des Vans stieß. Der mich hielt, drohte mir, während die anderen hin und her liefen und alles, was sie konnten, in ihr Auto luden. Nach etwa 1 Minute mit dem Kopf gegen den Van drückten sie mich weg und zwangen mich, zum Auto zu gehen. Die anderen hatten fertig geladen, stiegen ins Auto und sagten dem Mann, er müsse sich beeilen. Er öffnete die hintere Tür und versuchte, mich hineinzudrängen. Ich wusste, wenn es ihm gelang, würde man mich wahrscheinlich nie wiedersehen. Ich setzte all meine Kraft ein, um mich zu wehren und es ihm so schwer wie möglich zu machen. Nach einem Kampf von etwa 20 Sekunden warf er mich weg und stieg selbst ins Auto. Sie fuhren davon. Ich stand auf, lief zur Mittelkonsole, holte mein Handy heraus und rief die Polizei. Die Männer, die mich angegriffen hatten, konnten nicht identifiziert werden und sind es bis heute nicht. Es ist schwer zu sagen, ob es ein isolierter, betrunkener Angriff war oder ob sie das schon vorher getan hatten. Was sie planten, als sie versuchten, mich ins Auto zu zwingen, bleibt ein Rätsel. Aber ich denke, wir alle wissen, was das wahrscheinlichste Ergebnis gewesen wäre. Ich arbeitete während meines Studiums als Pizzalieferant bei Pizza Hut. Viele meiner Freunde aus der Uni arbeiteten auch dort. Also war die Stimmung entspannt und manchmal sogar lustig. Die Lieferungen wurden bis etwa 7 oder 8 Uhr abends ziemlich intensiv. Danach gab es plötzlich einen starken Rückgang bei den Bestellungen. Unser Laden nahm Lieferbestellungen bis 23 Uhr an, danach nur noch Abholungen bis Mitternacht. Es war Samstagabend, also geschäftiger als an anderen Tagen, aber nach 21.30 Uhr kam keine Bestellung mehr rein. Jemand holte gegen 22.15 Uhr eine Bestellung ab, aber danach passierte nichts. Bis 22.50 Uhr, als das Telefon klingelte. »Hallo, Pizza Hut«, sagte ich. Ich wartete einen Moment. Ich konnte ein leises Atmen am anderen Ende hören, aber niemand antwortete. »Hallo?« sagte ich noch einmal. Schließlich begann eine Frau zu sprechen. Sie sprach leise und mit zitternder Stimme. Sie bestellte eine kleine Pepperoni-Pizza zur Lieferung an ihre Adresse. Ich nahm die Bestellung an und kurz bevor ich auflegen wollte, fragte ich sie, ob alles in Ordnung sei. Irgendetwas an ihrer Art zu sprechen war seltsam. Sie sagte, dass alles in Ordnung sei und legte auf. Ich leitete die Bestellung weiter und fuhr etwa 15 Minuten später los. Das Haus war nur ein paar Blocks entfernt und keine anderen Autos waren unterwegs, also kam ich schnell an. Als ich in die Einfahrt einbog und parkte, sah ich ein helles Licht aus der Garage kommen, wo sich die Haustür befand. Ich nahm die Pizza und den Beleg und sah, dass das Licht ständig flackerte, als ob jemand davor hin und her lief. Ich ging um die Garage herum und bemerkte, dass das Licht von innen kam, durch die geöffnete Haustür hindurch. Ich betrat die Veranda und kurz bevor ich zur Tür kam, hörte ich Schritte, die drinnen eine Treppe hinunterliefen. Dann trat ein Mann durch die Tür. Er war groß, kräftig und glatzköpfig. Aber das Seltsame war, dass er völlig außer Atem war, tief atmete und ihm der Schweiß über den Kopf lief. Natürlich konnte es sein, dass er gerade Sport gemacht hatte, aber sein Gesichtsausdruck machte die Situation noch beunruhigender. Er sah wütend und frustriert aus, als wollte er nicht, dass ich da war. Ich glaube nicht, dass ich je jemanden so verärgert gesehen habe, weil seine Pizza geliefert wurde. Ich fragte ihn, ob die Bestellung korrekt sei, da er offensichtlich nicht derjenige war, der sie aufgegeben hatte. Das erinnerte mich an die Frau am Telefon und ich begann mir ein unangenehmes, aber mögliches Szenario vorzustellen. Ich sagte ihm den Gesamtbetrag und reichte ihm den Beleg. »Warte, ich brauche mein Portemonnaie«, sagte er und ging den Flur hinunter in Richtung Küche, wie ich vermutete. Ich wartete einen Moment und hörte ein leises Geräusch aus dem Inneren des Hauses, von oben. Es war ein dumpfer Schlag, als würde jemand gegen die Wand klopfen. Ich hörte es noch einmal, diesmal lauter. Wenige Sekunden später kam der Mann den Flur entlang gerannt, riss mir die Pizzaschachtel aus der Hand, warf mir das Geld zu und knallte mir die Tür vor der Nase zu. Ich blieb einige Sekunden wie erstarrt stehen und hörte, wie er schnell die Treppe hinaufrannte. Ich konnte nichts weiter hören, also ging ich zu meinem Auto zurück, während ich versuchte, das Erlebte zu verarbeiten. Als ich die Einfahrt verließ, fuhr ich noch eine Minute, bevor ich anhielt. Ich entschied, dass es besser sei, die Polizei zu rufen, ihnen alle Informationen zu geben, die ich hatte, und sie zu bitten, nach dem Rechten zu sehen. Als ich zu Pizza Hut zurückkam, erzählte ich meinen Freunden von der merkwürdigen Situation. Sie fanden es auch seltsam, aber keiner schien beunruhigt. Der Rest meiner Schicht verging schnell und ich war um 0:15 zu Hause. Nicht lange danach erhielt ich einen Anruf von einem Polizisten, der die Nachschau im Haus gemacht hatte. Er sagte mir, dass keine Frau dort war. Er beschrieb den Mann, meinte aber, dass er Zugang zum ganzen Haus gehabt habe und niemanden sonst gesehen hätte. Der Mann behauptete, er lebe allein und wisse nichts von einer Frau, die dort angerufen hätte. Aber ich weiß, was ich gehört habe. Da war noch jemand in diesem Haus und es war definitiv eine Frau, die angerufen und die Bestellung gemacht hatte. Die Tatsache, dass der Mann über etwas log, worüber ich mir hundertprozentig sicher war, machte mich sehr unwohl. Der Polizist sagte mir, dass es nicht viel mehr zu tun gäbe, es sei denn, es käme etwas Neues ans Licht. Es ist viel Zeit vergangen seitdem, aber ich erinnere mich immer noch daran. Vielleicht übertreibe ich, aber ein großer Teil von mir glaubt das nicht. Ich arbeitete für das Restaurant der Eltern meines besten Freundes und machte für sie Lieferungen. Manchmal half ich auch beim Abräumen der Tische oder bei anderen Dingen, die erledigt werden mussten. Die Arbeit an sich war in Ordnung, aber ich fühlte mich sehr unwohl dabei, die Eltern meines Freundes als Chefs zu haben. Ich dachte, nach einer Weile würde es nicht mehr so schlimm sein, aber es wurde nie besser. Sie hassten es jedes Mal, wenn etwas nicht genauso lief, wie sie es geplant hatten, und sie ließen mich an anderen Tagen arbeiten als meinen Freund, sodass es sich nicht mal so anfühlte, als würden wir zusammenarbeiten, was eigentlich der Hauptgrund war, warum ich den Job angenommen hatte. Das passierte in meinem dritten und letzten Monat dort. Es war ein ganz normaler Abend, der mit ein paar schnellen Lieferungen begann. Aber zur Mitte des Abends wurde alles sehr langsam. Der Vater meines Freundes mochte das nicht, weil ich dann nur herumstand und auf neue Bestellungen wartete. Und er wurde immer schlecht gelaunt, obwohl es nicht meine Schuld war. Es war etwa 20:30 Uhr eine Stunde nach meiner letzten Lieferung und 30 Minuten vor Schichtende. Er nahm einen Anruf entgegen und ich hörte, wie er sagte, dass wir doch noch eine Lieferung machen könnten. Er machte das Essen fertig und gab mir die Tüte, aber als ich die Adresse nachschaute, war sie 40 Minuten entfernt. Natürlich beschwerte ich mich, denn es waren nur noch 15 Minuten bis zum Ende meiner Schicht und diese Lieferung würde fast anderthalb Stunden dauern. Aber das war ihm egal. Ich merkte, dass er verärgert war, weil ich hatte warten müssen, obwohl das nicht meine Schuld war. Nach einer kurzen Diskussion tat ich, was er sagte. 40 Minuten waren viel für unser kleines Städtchen, also hatte ich keine Ahnung, wo diese Adresse lag. Nach etwa 2 Minuten Fahrt, fast um 22 Uhr, sah ich in der Nähe keine Häuser, bis ich im letzten Moment in eine kleine Straße abbiegen musste, die zu einer Reihe von etwa 6 Häusern führte. Sie alle sahen alt und heruntergekommen aus und waren die einzigen Häuser, die ich in den letzten 5 Minuten Fahrt gesehen hatte. Ich fuhr langsam an jedem Haus vorbei und suchte die Hausnummer, bis ich das Richtige fand. Ich parkte an der Straße direkt neben der Einfahrt. Ich will nicht lügen, dieser Ort hatte eine gruselige Ausstrahlung. Es war weit weg von allem und die Häuser sahen alt und unheimlich aus. Ich stieg aus und brachte die Tüte zur Tür, dann klingelte ich. Niemand in Kinatanat antwortete, also klopfte ich an. Es war schon spät und ich wollte einfach fertig werden, also wurde ich langsam ungeduldig. Während ich wartete, schaute ich mich um. In der Straße standen keine Autos, auch nicht in den Einfahrten und in keinem der Häuser brannte Licht. Ich ging mit der Tüte zurück zu meinem Auto und rief die Handynummer des Kunden an, aber er nahm nicht ab. Ich saß da und überlegte, was ich tun sollte. Das Essen war noch nicht bezahlt. Also konnte ich es nicht einfach vor der Tür lassen. Plötzlich sah ich drinnen ein Licht sich bewegen. Ich stieg aus und sah, wie das Licht sich durch die Fenster im Erdgeschoss bewegte, bis es zur Haustür kam, dann ging es aus. Eine Sekunde später wurde die Tür geöffnet und ein junger Mann, etwa Anfang 20, stand im Eingang. In einer Hand hielt er eine große Taschenlampe, in der anderen eine Einkaufstüte. Ich ging auf ihn zu und fragte, ob er das Essen bestellt hatte. Er nickte und entschuldigte sich dafür, dass es so lange gedauert hatte, die Tür zu öffnen. Ich sagte, dass es kein Problem sei und versuchte, ihm die Tüte zu geben, aber er hob beide Hände, um zu zeigen, dass sie voll waren und bat mich, das Essen bitte auf den Küchentisch zu stellen. Zuerst wusste ich nicht, ob er scherzte oder nicht, denn er hätte die Taschenlampe oder die Tüte auch einfach kurz abstellen können, aber dann merkte ich, dass er es ernst meinte. Ich schaute über seine Schulter. Und schon vom kurzen Eingangsbereich aus sah ich, dass etwas mit dem Haus nicht stimmte. Überall war Staub und es wirkte leer. Als ich daran dachte, dass er eine Taschenlampe benutzte statt normalem Licht, war ich mir fast sicher, dass das Haus unbewohnt war. Der Mann sah mich weiter an und wartete auf eine Antwort. »Tut mir leid, ich hab's es eilig. Wenn du schnell zahlen kannst, lasse ich die Tüte hier auf der Veranda«, sagte ich. Er mochte meine Antwort nicht. Das sah man ihm an. Er stellte die Tüte auf den Boden und trat aus der Tür auf die Veranda. Ich trat einen Schritt zurück, um etwas Abstand zu ihm zu gewinnen. In seinen Augen war etwas, das mir sagte, dass er gleich etwas tun würde, und ich wollte nicht dabei bleiben, um es herauszufinden. Ich ließ die Tüte fallen und rannte zu meinem Auto, sprang rein und fuhr los, während der Mann mir schweigend von der Veranda aus nachsah. Ich zitterte fast die ganze Rückfahrt und wusste nicht, was da gerade passiert war. Natürlich interessierte es den Vater meines Freundes nicht im geringsten. Als ich ihm davon erzählte, für ihn zählte nur, dass ich den Mann nicht hatte bezahlen lassen. Aus diesem Grund kündigte ich sofort. Ich wusste, dass mein Freund sauer sein würde, aber ich hatte genug davon, dass seine Eltern mich wie einen Idioten behandelten, obwohl ich nichts falsch gemacht hatte. Danach dachte ich mehr über den Streit nach, als über den Mann, der mich zu einem leeren Haus geführt hatte und der mich wahrscheinlich ausrauben oder noch etwas Schlimmeres wollte. Ich war so abgelenkt, dass ich nie die Polizei rief, nicht, bevor es zu spät war. Zum Glück war ich aber nicht so dumm gewesen, ins Haus zu gehen, denn wenn ich das getan hätte, wäre ich von dieser Lieferung wahrscheinlich nie zurückgekehrt. Ich fahre für Postmates 3 oder 4 Tage die Woche, je nachdem, wie mein Zeitplan bei meinem anderen Job aussieht. Fahren ist mein entspannter Nebenjob, den ich mache, um mir Extras wie Urlaub oder Kleidung zu leisten. während mein anderer Job meine grundlegenden Ausgaben wie Miete abdeckt. Deshalb nehme ich die Lieferungen nie allzu ernst. Ich erledige sie einfach, und wenn ich an einem Abend nicht viel verdiene, ist das auch okay. An diesem Tag fing ich direkt nach meinem Hauptjob an, etwa gegen 8 Uhr abends. Bis 10 hatte ich schon ordentlich Geld verdient, mehr als an den meisten Abenden. Normalerweise höre ich um diese Zeit auf, aber warum aufhören, wenn es gut läuft? Ich beschloss weiterzumachen, bis ich müde wurde oder keine Bestellungen mehr reinkamen. Ich nahm die nächste Bestellung an und fuhr zum Restaurant. Es war eine mittelgroße Bestellung von Wendy's mit einem normalen Trinkgeld, nichts Besonderes. Ich holte das Essen ab und tippte auf meinem Handy auf Rot starten, um die Wegbeschreibung zur Adresse des Kunden zu bekommen. Aber es war kein Haus, sondern ein GPS-Punkt in der Nähe eines Supermarkts, etwa 15 Minuten entfernt. Ich hatte schon viele Lieferungen zu Supermärkten oder anderen Arbeitsplätzen für Angestellte gemacht, aber seltsam war, dass sie nicht einfach den Supermarkt als Adresse angegeben hatten, sondern einen ganz bestimmten Punkt in der Nähe. Ich machte mich trotzdem auf den Weg. Als ich auf dem Parkplatz des Supermarkts ankam, fiel mir auf, dass er leer war. Ich hielt direkt am Eingang und parkte. Ich stieg mit dem Essen aus, sah mich um, aber ich war mir sicher, dass der Supermarkt geschlossen war. Ich schickte dem Kunden eine Nachricht, dass ich jetzt da sei. Er antwortete sofort und sagte, er sei hinter dem Gebäude und ich würde ihn sehen, wenn ich um die Ecke gehe. Ich war ziemlich skeptisch, aber ich stieg wieder ins Auto und fuhr um das Gebäude herum. Es schien niemand da zu sein, nur ein paar Autos standen hinten in der Nähe eines anderen Ladens. Ich hielt an und sah mich um, aber ich konnte niemanden sehen. In dem Moment fing ich an, mich richtig unwohl zu fühlen. Ich dachte, es sei vielleicht besser, einfach zu gehen. Also legte ich den Gang ein, um umzukehren, als plötzlich jemand mit ausgestreckten Armen direkt vor mein Auto rannte. Ich bremste und er kam zu meinem Fenster. »Hast du meine Bestellung?«, fragte er mich. Ich nahm die Tüte und kurbelte das Fenster herunter, um sie ihm zu geben, aber er nahm sie nicht. Ich kam mir dumm vor, wie ich da mit der Tüte in der Hand saß, während er mich nur ansah. Dann hörte ich ein leises Geräusch auf der anderen Seite des Autos, direkt bevor plötzlich die hintere Tür aufging. Ich ließ die Tüte aus dem Fenster fallen und trat aufs Gas, als der Mann an meinem Fenster mir zurief, ich solle anhalten. Ich vermute, dass derjenige an der hinteren Tür in mein Auto sprang, während ich losfuhr. Er versuchte, den Ganghebel auf das Parken zu stellen, aber als es ihm nicht gelang, sprang er aus dem noch fahrenden Auto auf den Asphalt. Ich sah, wie er aufstand und beide rannten davon, während ich um die Ecke bog und den Ort verließ. Die Polizei konnte mir nicht wirklich helfen. Sie sagten, sie würden ihr Bestes tun, aber ich bekam nie ein Update. Ich war dumm genug, in ihre Falle zu tappen, aber ich glaube nicht, dass ich der Einzige war. Bei meinen Nachforschungen fand ich heraus, dass 2 Wochen zuvor in einer nahegelegenen Stadt ein Lieferfahrer während einer aktiven Lieferung verschwunden war. Es gab keine Spuren, denn auch sein Auto wurde nie gefunden. Ich glaube, diese 2 Männer hatten etwas Schreckliches vor, das ich mir nicht einmal vorstellen kann. Ich heiße Tommy und habe letztes Jahr angefangen, für Uber Eats auszuliefern, nachdem ich meinen Teilzeitjob in einem Laden verloren hatte. Ich hatte überall ihre Werbung gesehen, in der stand, dass der Job entspannt sei und man leicht Geld verdienen könne. Und einige meiner Freunde waren auch neugierig auf die Arbeit. Also beschloss ich, es für uns alle auszuprobieren, um zu sehen, ob der ganze Hype gerechtfertigt war. Das war er nicht. Mit dem Zeitdruck zu fahren, machte die Arbeit wirklich stressig. Und manchmal verdiente man nur ein paar Dollar. Ich war noch ein Teenager und meine einzigen Ausgaben waren das Auto und die Versicherung. Also musste ich nicht viel Geld verdienen, aber ich hatte schon das Gefühl, dass ich für den Zeit- und Energieaufwand ausgenutzt wurde. Ich schob es hinaus, mir einen anderen Job zu suchen, weil ich faul war. Aber nach dem, was mir passiert ist, habe ich sofort gekündigt. Ich holte eine Bestellung in einem chinesischen Restaurant ab und fuhr zur Adresse des Kunden. Ich erinnere mich nicht daran, dass es eine große Bestellung war oder so. Ich glaube, es war einfach nur eine kleine Lieferung mit wenig Bezahlung. Auf dem Weg zur Adresse bekam ich eine Nachricht über die Uber Eats App. Es war der Kunde, der fragte, wo ich sei. Dann kam noch eine Nachricht, in der er mich aufforderte, mich zu beeilen. Ich war gerade am Fahren, konnte also nicht antworten. aber ich war verwirrt und ehrlich gesagt ein bisschen genervt. Ich hatte die Bestellung erst vor ein paar Minuten abgeholt, also war ich sicher nicht zu spät oder so. Ich dachte mir, dass es sich wohl um ein Versehen seinerseits handelte und ließ es gut sein. Die Adresse war nicht weit entfernt, nur etwa 10 Minuten, obwohl sie in einem ärmeren Viertel meiner Stadt lag, mit alten und kleinen Häusern. Komischerweise gaben Kunden in einfacheren Häusern oft bessere Trinkgelder als die Reichen. Ich hielt an seiner Einfahrt an und stieg mit der Essenstasche aus dem Auto. Was mir beim Hineingehen auffiel, war, dass das Haus völlig dunkel war. Es war nicht das gruseligste der Welt, aber es fiel mir auf. Als ich an der Haustür ankam, klopfte ich schnell und holte mein Handy heraus, um ein Foto der Lieferung auf der Veranda zu machen. Aber genau in dem Moment, in dem ich auf den Auslöser drückte, rief jemand: »Hey!« von meiner linken Seite, an der Hausecke stehend. Ich erschrak und winkte verlegen. Er kam auf mich zu und zog einen Schlüssel aus seiner Tasche. »Ich weiß nicht, warum du so lange gebraucht hast«, sagte er, während er direkt auf mich zuging und mit einem einzigen Schlüssel die Haustür aufschloss. Alles kam mir völlig surreal vor. Ich wusste nicht, was ich tun oder sagen sollte, also stand ich einfach da wie ein Idiot. »Komm, ich brauche deine Hilfe, nachdem du dir schon so viel Zeit gelassen hast. Es geht schnell.« Er blieb an der Tür stehen und hielt sie offen. »Nein, alles gut. Ich sollte wieder zur Arbeit«, antwortete ich. Der Mann sah wütend aus und machte einen Schritt auf mich zu, streckte die Hand aus, als wolle er mich packen. Ich wich zurück, um seiner Hand zu entgehen, dann trat ich weiter zurück und entfernte mich von der Veranda. Gerade als ich die Einfahrt erreichte, leuchteten plötzlich helle Scheinwerfer auf mich. Der Mann an der Tür rannte zur Seite des Hauses, ließ die Tür offen stehen, während das Auto in die Einfahrt fuhr. Es waren die wirklichen Hausbesitzer, die gerade vom Abendessen zurückkamen. Der Mann, dem ich begegnet war, wohnte nicht dort, und die Eigentümer hatten keine Ahnung, wer er war oder wie er an einen Schlüssel ihres Hauses gekommen war. Wir riefen die Polizei und erklärten die Situation. Im Nachhinein ergibt alles Sinn. Der Mann wollte wohl, dass ich schnell ankomme, weil er wusste, dass die Besitzer jederzeit zurückkehren konnten und er genug Zeit haben wollte, um zu tun, was auch immer er mit mir vorhatte, bevor sie zurückkamen. Ich habe bis heute keine Antworten auf das, was in jener Nacht passiert ist oder was passieren sollte, und ich glaube nicht, dass ich jemals welche bekommen werde. Aber seitdem habe ich keine Lieferungen mehr gemacht. Ich fuhr mit meinem Lieferwagen nach einer Auslieferung an einem abgelegenen Ort in der Nacht zurück. Es war ungefähr 23 Uhr und draußen regnete es ununterbrochen. Normalerweise arbeitete ich nicht so spät, aber ab und zu musste eine Lieferung auch nach Ladenschluss erledigt werden, also nach 22 Uhr. Die Läden, die ich belieferte, lagen ziemlich weit auseinander, also fuhr ich die meiste Zeit über lange Autobahnen, ohne viel Interessantes zu sehen. Während ich auf der Straße unterwegs war, sah ich in der Ferne Scheinwerfer. Obwohl ich mit der erlaubten Höchstgeschwindigkeit fuhr, holte ich das Fahrzeug schnell ein. Es war ein alter Pickup, der sehr langsam vor mir herfuhr. Es war, als hätte der Fahrer Angst, auf dem nassen Asphalt auszurutschen, aber er fuhr so langsam, dass es unpraktisch war. Nach einer Minute wurde ich ungeduldig und suchte nach einer Gelegenheit zum Überholen. Ich beschleunigte etwas, setzte den Blinker, um mein Vorhaben zu zeigen, aber genau in dem Moment verlor der Pickup plötzlich die Kontrolle und fuhr von der Straße ab. Ich trat heftig auf die Bremse und hielt an. Ich blieb im Lieferwagen sitzen und schaute durch das Seitenfenster. Irgendwie hatten sie die Bäume knapp verfehlt, waren aber eine Böschung hinuntergerutscht und vermutlich festgefahren. Obwohl es überhaupt nicht meine Schuld war, fühlte ich mich sehr schlecht und konnte nicht einfach wegfahren, ohne wenigstens Hilfe zu rufen. Ich versuchte, den Notruf 911 zu wählen, aber ich hatte keinen Empfang. Nach einer Minute ohne Bewegung im Pickup wurde ich noch nervöser und stieg aus meinem Lieferwagen, um nachzusehen, wie es den Insassen ging. Ich ging an der Straße entlang durch den kalten Regen und stieg vorsichtig die Böschung hinunter bis zu den Bäumen. Der Pickup steckte in einigen Büschen fest, schien aber nicht stark beschädigt zu sein. Ich ging zur Fahrertür. Die Scheibe war beschlagen und ich konnte nicht hineinsehen. Ich klopfte und öffnete dann die Tür. Ein Mann saß auf dem Fahrersitz und versuchte hektisch, den Motor zu starten. »Geht es Ihnen gut?«, Brauchen Sie Hilfe?", fragte ich. Er sah mich ein paar Sekunden lang wortlos an und antwortete dann: "Kannst du mich mitnehmen?" Ich sagte ihm, dass ich ihn bis zur nächsten Tankstelle mitnehmen könne, damit er Hilfe rufen könne, aber mehr könne ich nicht tun. Nach kurzem Überlegen stimmte er zu. Er stieg aus dem Fahrzeug und ich führte ihn zurück zu meinem Lieferwagen. Trotz des Regens ging er langsam und schien jeden meiner Schritte zu beobachten. Jedes Mal, wenn ich mich umdrehte, sah er mir direkt in die Augen, bis ich wegblickte. Es war unangenehm, aber vielleicht wollte er sich einfach nur vergewissern, dass ich keine verdächtige Person war. Wir stiegen beide ein und ich fuhr los. Ich wusste wirklich nicht, wie weit die nächste Tankstelle entfernt war, aber ich war mir sicher, dass es nicht mehr als 50 oder 60 Meilen sein konnten. In den ersten Minuten versuchte ich, ein Gespräch zu beginnen, aber der Mann antwortete kaum. Ich dachte, vielleicht hatte er Kopfschmerzen vom Unfall, aber was auch immer es war, es sorgte dafür, dass die Stimmung sehr unangenehm war. Gelegentlich warf ich ihm einen Blick zu und er war immer noch da, starrte mich an. Kein Lächeln, kein Stirnrunzeln. Er beobachtete mich einfach nur. Ich begann mich zu fragen, wer dieser Mann eigentlich war, den ich da mitgenommen hatte. Ich hatte das Gefühl, dass jede normale Person dankbar für Hilfe wäre, wenn sie mitten im Nirgendwo gestrandet wäre. Zum Glück dauerte es nicht lange, bis ich die Lichter eines kleinen Ortes in der Ferne sah. Aber je näher wir kamen, desto seltsamer verhielt sich der Mann. Er schaute sich ständig um, sowohl im Fahrzeug als auch aus den Fenstern. Als wir die Tankstelle erreichten, parkte ich den Lieferwagen und fragte ihn, ob er noch etwas brauche. Er antwortete nicht, aber ich spürte eine Anspannung, als ob er etwas abwägen würde. Ich versuchte, das Schweigen zu brechen. "Also, ich fahre dann weiter." Der Mann sah sich noch einmal um und stürzte sich plötzlich auf mich, drückte mich mit Gewalt gegen die Tür. Er begann auf mich einzuschlagen, während ich die Tür öffnete und versuchte auszusteigen. Doch genau in diesem Moment wurde die Beifahrertür aufgerissen und jemand zog ihn von mir weg. Ich versuchte immer noch wieder zu Atem zu kommen, ohne ganz zu verstehen, was gerade passiert war, bis ich aus dem Lieferwagen stieg. Es standen zwei Streifenwagen da und mehrere Polizisten hielten den Mann am Boden fest. Man erzählte mir nicht alle Einzelheiten, aber offenbar war dieser Mann auf der Flucht vor einem schweren Verbrechen und fuhr einen gestohlenen Pickup. Als ein Beamter den verunglückten Pickup am Straßenrand fand, gab er den Hinweis, damit andere Beamte an der Tankstelle warten konnten. Sie wussten nicht, dass der Mann bei mir im Wagen war, aber sobald sie sahen, wie ich angegriffen wurde, griffen sie ein. Ich weiß nicht, ob er mich angegriffen hat, um meinen Lieferwagen zu stehlen, oder weil er die Streifenwagen sah und dachte, ich hätte ihn verraten. Aber so oder so war es eine beängstigende Erfahrung. Ich wusste, dass der Mann seltsam war, aber ich hatte keine Ahnung, in welcher echten Gefahr ich mich befand. Wenn die Polizisten nicht an der Tankstelle gewartet hätten, weiß ich nicht, ob ich heute noch hier wäre, um das zu erzählen. Ich bin 36 Jahre alt. Ich fahre seit fast 15 Jahren Langstrecke. Die meisten Nächte verschwimmen miteinander. Asphalt, weiße Linien, schlechter Kaffee und rauschendem Radio. Irgendwann hört man auf, über die seltsamen Kleinigkeiten da draußen nachzudenken. Man legt sie als Kuriositäten der Straße ab. Aber es gibt eine Nacht, die ich nicht ablegen kann. Ich habe es versucht. Es war 2020. Ich war unterwegs mit einer Ladung Stahl von Salt Lake City nach Phoenix. Eine ziemlich normale Tour. Der Disponent hatte mir geraten, Flagstaff zu meiden, weil ein früher Schneesturm den Pass am Vorabend unpassierbar gemacht hatte. Also nahm ich die längere Route durch Ost-Arizona über die Autobahn 101. Wenn du die Strecke schon einmal gefahren bist, weißt du, dass sie völlig leer ist. Keine Lichter, keine Tankstellen auf viele Meilen. Nur verstreute rote Felsformationen und eine zweispurige Straße, die sich so weit erstreckt, dass man das Gefühl hat, man fahre über ein Band, das sich ins Nichts abwickelt. Es war spät, wahrscheinlich nach Mitternacht, als mich die Müdigkeit überkam. Nicht die übliche Art, die man mit einem Energy Drink oder einem offenen Fenster vertreibt. Es war anders. Meine Augenlider fühlten sich an wie Sandsäcke, meine Arme wurden schwer. Ich begann, die Meilenmarkierungen zu verpassen, fuhr über die Linien und musste das Lenkrad zurück in die Spur reißen. Ich fuhr auf eine kleine Schotterbucht am Straßenrand. Keine ausgeschilderte Ausfahrt, nur ein Platz, um die Kabine weit genug von der Straße zu stellen, damit man nicht gerammt wird. Ich zog die Bremse, schaltete den Motor aus und lehnte den Sitz zurück. Ich legte mein Flanellhemd über die Augen, um das Leuchten des Armaturenbretts zu blockieren. Ich glaube nicht, dass ich eingeschlafen war, als ich die Geräusche hörte. Sie kamen von unter der Kabine. Nicht laut, aber deutlich. Klopf, Pause, Klopf. Wie Nägel oder Knochen auf Metall. Es war kein gleichmäßiges Geräusch, wie wenn sich der Motor abkühlt. Es klang absichtlich. Ich erstarrte, bewegte mich nicht und hörte zu. Mein Verstand versuchte sofort, es zu erklären. Wahrscheinlich ein Waschbär, dachte ich. Oder irgendeine lose Halterung, die sich setzte. Aber die Geräusche kamen in zu großen Abständen, als würden sie zwischen den Schlägen warten. Als wollten sie, dass ich wusste, dass sie da waren. Langsam zog ich das Flanell von meinen Augen und sah in die Spiegel. Nichts als schwarze Wüste. Die Nacht in der Wüste schluckt das Licht wie ein Schwamm. Selbst bei Vollmond sieht man kaum über den Straßenrand hinaus. Ich streckte den Arm aus dem Fenster, richtete die Taschenlampe nach unten und leuchtete unter den Truck. Nichts, nur Staub und Schatten. Die Geräusche hörten auf. Ich lehnte mich wieder zurück. Mein Herz schlug schneller, als ich zugeben wollte. Ich griff nach den Schlüsseln. In dem Moment, als ich die Zündung drehte, erfüllte ein grausames Geräusch die Kabine, das aus dem Radio kam. Es war kein Rauschen, nicht einmal Rückkopplung. Es klang, als würde Metall in zwei Hälften gerissen. Ein hoher Schrei, wie Nägel auf Glas. Geschrei. Ich schaltete es hastig aus, drehte den Knopf so heftig, dass ich ihn abbrach. Die Stille fiel wie ein Hammerschlag. Und in dieser Stille sah ich sie. Sie stand hinter dem Auflieger. Direkt da, etwa 6 Meter entfernt, mitten auf dem Schotterweg, wo ich angehalten hatte. Sie sah aus wie eine Frau, vielleicht Mitte 30. Schwarzes, langes, verfilztes Haar. Ihrem Hautton nach war sie vielleicht Navajo. Aber etwas stimmte nicht. Ihre Gliedmaßen hingen zu lose, als ob ihre Gelenke nicht richtig funktionierten. Ihr Mund war offen, einfach offen, als würde sie schreien, aber ohne einen Ton von sich zu geben. Die Arme hingen seitlich herab, bis auf die rechte Hand. Die bewegte sich, als wäre sie in einer Endlosschleife gefangen. Ich bewegte mich nicht. Ich glaube nicht einmal, dass ich atmete. Jeder Teil meines Körpers schrie mich an, nicht zu reagieren. Mich nicht zu bewegen, nicht zu blinzeln, nicht zu lange hinzusehen. Jeder Instinkt sagte mir, sie weiß, dass du sie siehst. Sie wartet auf etwas. Und dann blinzelte ich. Sie war nicht mehr da. Ich sprang aus der Kabine mit der Taschenlampe, lief um den Auflieger, rief, »Hey, alles in Ordnung?« Nichts, keine Bewegung. Nur das Flüstern des Windes und das Knacken des abkühlenden Motors. Als ich zurück zur Kabine ging, hörte ich etwas in meiner Nähe auf den Boden fallen. Ein leises Klirren. Es war ein Zahn. Ein Backenzahn. Menschlich. Gelblich. Alt. Die Wurzel war noch dran. Ich erstarrte. Das Licht zitterte in meiner Hand, während ich den Boden nach Bewegung absuchte. Da sah ich etwas unter dem Auflieger entlang huschen. Nur ein flüchtiger Blick. Zu schnell, um es zu erkennen. Ich hockte mich hin und leuchtete unter den Truck. Nichts bewegte sich. Aber der Staub unter dem Truck war mit Handabdrücken übersät. Dutzende, vielleicht mehr. Sie waren klein, wie von Kindern. Einige waren geschleift, als hätte sich etwas darunter hindurchgezogen. Andere einfach in den Boden gedrückt. Auf den Reifen, dem Benzintank, dem Fahrgestell. Sogar in der Höhe, als hätte jemand an den Seiten hochgeklettert. Ich stieg wieder in die Kabine und verriegelte die Tür. Ich nahm die Eisenstange, die ich hinter dem Sitz aufbewahre, und saß einfach da. Kein Licht, kein Radio. Nur ich, die kalte Stange umklammernd. Die Augen sprangen von einem Spiegel zum nächsten, wartend. Gegen 2 Uhr morgens begann ich Flüstern zu hören. Es kam nicht aus der Kabine. Es fühlte sich an, als käme es von draußen, als würde es den Truck umkreisen. Ich spreche kein Navajo, aber ich bin in Gallup aufgewachsen. Ich habe genug gehört, um es zu erkennen. Es war keine Sprache. Es war ein Gesang. Leise, rhythmisch, gleichmäßig. Es dauerte Stunden. Und ich saß die ganze Zeit da. Ohne zu blinzeln. Ohne zu sprechen. Ohne mich zu bewegen. Nur lauschend. Als der Himmel heller wurde und das Flüstern verstummte, fühlte ich mich 10 Jahre älter. Die Hände taub vom Festhalten der Stange, die Beine eingeschlafen. Ich stieg im Morgengrauen aus und sah mich um. Die Abdrücke waren verschwunden, jeder einzelne. Nicht einmal Spuren im Staub. Der Boden war unberührt und der Zahn war ebenfalls verschwunden. Ich verlor keine Zeit, startete den Motor und fuhr los. Ich hielt weder zum Essen noch zum Pinkeln noch zum Ausstrecken an. Ich kam am frühen Nachmittag in Phoenix an und ich glaube nicht, dass ich während der ganzen Fahrt auch nur einmal den Kiefer gelockert habe. In derselben Nacht rief ich einen alten Kollegen an, Martin. Er fuhr früher öfter Lieferungen in dieser Gegend. Ich erzählte ihm, was passiert war, und als ich bei der Frau und dem Zahn ankam, wurde er still. Dann sagte er, »Du hast sie gesehen.« »Wen meinst du?«, fragte ich. »Sie. Sie geht dort herum«, sagte er. »Auf diesen alten Straßen. Manchmal taucht sie auf, wenn du allein anhältst. Sie sieht aus wie eine Frau, aber das ist sie nicht. Und wenn sie dich einmal gesehen hat, vergisst sie dich nicht mehr.« Ich bin diese Strecke nie wieder gefahren. Ich halte auf Stammesland nicht mehr an, nicht einmal für 5 Minuten. Ich fahre nachts kaum noch, es sei denn, ich bin im Konvoi oder in der Nähe einer Raststätte mit anderen Trucks. Ich heiße Alex. Ich bin 39 Jahre alt. Ich fahre seit fast meinem ganzen Erwachsenenleben LKW. Ich rede nicht oft darüber und diese Geschichte erzähle ich schon gar nicht häufig, aber sie spukt mir seit Jahren im Kopf herum. Und wenn ich sie nicht laut ausspreche, glaube ich, werde ich verrückt. Alles begann mit einer Lieferung aus Lincoln. Nur ein ganz normaler Auftrag, HVAC-Einheiten mit Ziel Salt Lake. Nichts Ungewöhnliches. Ich war allein unterwegs, in meinem eigenen Truck. Kein Neuer, aber er tut, was er soll. Und das ist die Hauptsache. Der Zeitplan war eng. Ich musste nachts fahren, um im Plan zu bleiben. Kein großes Ding, ich bin schon schlimmere Strecken gefahren. Die ersten Stunden verliefen ruhig, kein Verkehr. Kaum ein paar Scheinwerfer, seit ich auf dem IA-80-Abschnitt in Wyoming war. Ich war da schon öfter durchgefahren, als ich zählen konnte. Ich wusste, wo die Ausfahrten waren, wo man tanken konnte, wo es Kaffee gab, der einem nicht den Lebenswillen raubte. Gegen 1 Uhr morgens kam ich am Schild für Meile 313 vorbei. Ich bemerkte es nur, weil ich die Zahl in der Woche davor auf derselben Route gesehen hatte. Ich erinnere mich, dass ich dachte, sie klang wie eine Zimmer- oder Wohnungsnummer. Aus irgendeinem Grund blieb sie mir im Kopf. Aber dieses Mal, als ich daran vorbeifuhr, verspürte ich einen seltsamen Druck in der Brust. Kein Herzproblem, nur dieses Gefühl, dass etwas nicht stimmt. Wie wenn man einen Raum betritt und sofort merkt, dass etwas nicht stimmt, auch wenn man es nicht erklären kann. So ein Gefühl war es. Zuerst dachte ich, ich müsste vielleicht etwas essen. Ich hatte seit dem Mittag nur Tankstellen-Erdnüsse und Energy-Drinks zu mir genommen. Dann knackte das CB-Radio. Es war auf keinem Kanal eingestellt, den ich normalerweise benutzte, und niemand war in der Nähe, mit dem ich hätte sprechen können. Aber es rauschte und zischte, als wollte jemand etwas sagen. Ich beugte mich vor, dachte, es sei nur Rauschen, aber darunter war eine Stimme zu hören. Vielleicht eine Frauenstimme. Dumpf, feucht. Siehst du sie? Das war alles, was ich verstand. Ich griff zum Mikrofon. Wiederhol das! Nichts. Ich wechselte den Kanal, versuchte jemanden zu erreichen. Totale Stille. Keine Verkehrsdurchsagen, kein Trucker-Geplauder. Nur das Summen der Reifen und das leise Stöhnen des Motors. Und dann sah ich etwas vor mir. Sie ging am Randstreifen. Eine Frau. Langes weißes Kleid. Barfuß. Das Haar hing ihr ins Gesicht. Sie war etwa 10 Meter von der Fahrbahn entfernt. Ging. Langsam. Gleichmäßig. Sie trampte nicht, winkte nicht, bat nicht um Hilfe. Sie bewegte sich einfach. Und sie schien nicht zu frieren. Das fiel mir auf. Keine Schuhe, kein Mantel, keine Reaktion auf mein Licht. Es war, als wüsste sie nicht einmal, dass ich da war. Ich hupte laut. Sie drehte sich nicht um. Zuckte nicht einmal zusammen. Ich lenkte den Truck ein wenig nach links, gerade so viel, dass ich ihr Platz ließ, ohne die Spur zu verlassen. Ich fuhr an ihr vorbei. Sie ging weiter, als gäbe es mich nicht. Ich blickte in den Seitenspiegel. Verschwunden. Keine Spur von ihr. Kein weißer Stofffetzen, kein Schatten, nichts. Ich habe schon seltsame Dinge auf der Straße gesehen. Völlig zugedröhnte Leute. Tiere, die über die Fahrbahn laufen. Einmal stellte ein Typ einen Gartenstuhl auf die Mittelleitplanke und winkte dem Verkehr zu. Aber das hier, das ließ mich auf eine Weise frösteln, die ich nicht verstand. Trotzdem hielt ich nicht an. Ich fuhr weiter, versuchte es mir zu erklären. Vielleicht eine Halluzination. Vielleicht war ich kurz eingenickt und hatte es geträumt. Ich suchte nach einer Erklärung, aber keine machte Sinn. Eine Stunde später hielt ich auf einem Rastplatz. Einer von den kleinen, ohne Service, ohne Automaten. Nur ein kaputter Picknicktisch und eine summende Halogenlampe über einem traurigen Schotterplatz. Ich stieg aus, um mir die Beine zu vertreten und eine zu rauchen. Da sah ich die Fußabdrücke auf der Seitenstufe. Barfuß, klein, feucht. Als hätte jemand dort gestanden, während ich fuhr. Ich starrte sie an. Ich weiß nicht wie lange. Die Zigarette verbrannte mir in der Hand. Ich riss die Beifahrertür auf. Zu schnell. Sie knallte gegen den Auflieger. Ich durchsuchte die Kabine. Leer. Niemand in der Koje, niemand unter dem Sitz. Nur der Geruch. Ein modriger, feuchter, erdiger Geruch. Wie ein Keller, der vor Jahren überschwemmt wurde und nie ganz trocken wurde. Der gehörte nicht in meinen Truck. Ich verriegelte alles und fuhr wieder los. Dann geschah etwas, das ich bis heute nicht erklären kann, selbst nach all den Jahren. Etwa 20 Minuten später kam ich wieder an Meile 313 vorbei. Ich hatte nicht gewendet. Ich fuhr weiterhin westwärts. Das Navi zeigte an, dass ich auf Kurs war, aber da war sie wieder. Dieselbe Zahl. Derselbe Ort. Sogar dasselbe komische Gefühl im Bauch, als würde sich alles nach innen zusammenziehen. Und etwa 100 Meter weiter vorne, da war sie wieder. Dieselbe Frau. Dasselbe weiße Kleid. Derselbe Schritt. Aber diesmal hob sie den Kopf und lächelte. Kein normales Lächeln. Kein menschliches. Es war viel zu breit. Ihr Mund öffnete sich, als wolle er ein Lächeln formen, das gar nicht auf dieses Gesicht passte. Ihre Zähne. Viel zu viele. Viel zu lang. Ich hielt nicht an. Nicht mal ein Blinzeln. Ich fuhr direkt auf sie zu. Ich machte mich auf einen Aufprall gefasst, aber es gab keinen. Nur eine heftige Böe eiskalter Luft, wie wenn man einen Gefrierschrank in einem stockfinsteren Raum öffnet. Die Windschutzscheibe beschlug sofort von innen. Mein Atem trübte die Kabine. Meine Hand rutschte leicht vom Lenkrad wegen der plötzlichen Feuchtigkeit. Und dann war alles vorbei. Der Nebel verschwand. Die Kälte auch. Es war, als hätte der ganze Truck ausgeatmet. Ich hielt nicht mehr an, bis sich der Himmel mit dem Morgengrauen aufhellte. Ich fuhr auf eine Raststätte mit echtem Licht, Menschen, Geräuschen. Ich parkte und blieb einfach da sitzen, mit ausgeschaltetem Motor, verriegelter Tür. Die Hände noch am Lenkrad, als hätte ich Angst, loszulassen. Ich lieferte an diesem Tag aus, lud ganz normal ab. Ich sagte dem Kunden kein Wort, auch nicht dem Disponenten. Ich nickte nur, unterschrieb und fuhr davon. Eine Woche später, zurück auf dem Hof in Nebraska, reinigte ich die Kabine. Ich hob den Beifahrersitz an und fand, nahe der Scharnierstelle eingeklemmt, ein Stück weißen Stoff. Noch feucht, mit einem dunklen Fleck, wie Rost oder Blut. Ich weiß es nicht. Darauf stand die Zahl 313. Da war für mich Schluss. Ich machte kein großes Drama. Ich sagte dem Disponenten nur, dass ich keine Nachtschichten mehr fahren würde. Nur noch lokale Fahrten. Kurze Strecken. Am Tag. Ich bin nie wieder diesen Abschnitt der Interstate 80 entlang gefahren und ich werde es auch nicht. Wenn mich Leute fragen, warum ich die Routen gewechselt habe, warum ich die langen Touren aufgegeben habe, sage ich, es sei wegen der Arbeitszeiten, dem Stress, meinem Rücken. Sie nicken. Macht Sinn. Ich fahre schon länger LKW, als manche Disponenten überhaupt leben. 23 Jahre und ein paar Monate. Ich erschrecke nicht so leicht. Ich habe während Tornado-Warnungen geschlafen, Ladungen durch Eisstürme transportiert und einmal versuchte sogar jemand, mich auf einem Rastplatz zu überfallen. Ich habe viele seltsame Dinge auf der Straße gesehen, aber nichts wie das, was ich nahe der Straße 56 erlebte. Das passierte vor etwa einem Jahr. Ich war alleine unterwegs, transportierte Futtermittel Mais von Wichita Falls nach Westen Richtung Gallup. Eine Strecke, die ich hunderte Male gefahren bin. Eine ruhige Fahrt, meist auf Nebenstraßen, nicht viele Orte unterwegs, was für mich in Ordnung ist. Ich mag die Einsamkeit. Sie gibt mir Raum zum Nachdenken. In jener Nacht erinnere ich mich, dass alles normal wirkte. Vielleicht zu normal. Keine seltsamen Gefühle, keine Warnsignale. Ich war gerade an einem kleinen Ort namens Medford vorbeigefahren und plante, in etwa einer Stunde eine Pause zu machen. Ich war weder spät noch überfordert, nur eine weitere Etappe der Fahrt. Ich war ungefähr 5 Stunden unterwegs, als ich ein Schild für einen Rastplatz sah. Grün und verblasst, sah aus, als hätte jemand mit einer Schrotflinte darauf geschossen. Die Buchstaben waren halb weg, aber ich konnte Rastplatz und einen Pfeil, der von der Straße weg zeigte, erkennen. Das Ding ist, ich hatte dieses Schild nie zuvor gesehen und ich kenne diese Straße. Nicht nur auswendig. Ich habe sie in GPS-Routen, alten Aufzeichnungen, was auch immer. Aber ich war müde. Nicht so sehr, dass ich am Steuer einschlief, nur schwere Augen und müde Knochen. Bereit, den Truck abzustellen und die Nacht zu beenden. Ich bog zum Rastplatz ab. Es war kaum mehr als eine rissige Betonplatte, umgeben von toten Meskitenbäumen und kaputten Zäunen. Keine Beleuchtung, keine anderen Fahrzeuge, keine Automaten oder Mülleimer. Nur ein großer, leerer Fleck aus Erde und Beton. Ich zögerte. Etwas fühlte sich falsch an. Ich konnte nicht sagen, warum. Nur ein seltsames Gefühl in der Brust, wie ein Blutdruckabfall. Wie wenn du einen Raum betrittst und spürst, dass gerade jemand über dich gesprochen hat. Ich war fast weitergefahren, aber dann nicht. Ich sagte mir, ich würde zu viel nachdenken. Das sei nur ein alter Rastplatz, den ich vorher nicht bemerkt hatte. Vielleicht aufgegeben, vielleicht nur vorübergehend. Egal. Ich würde schlafen, zurück auf die Straße und bis zum Vormittag in Gallup sein. Also parkte ich, schaltete den Motor aus, stieg in die Koje. Ich öffnete das Fenster nur ein Stück für etwas Luftgewohnheit und schloss beide Türen ab. Dann lehnte ich mich zurück und schlief innerhalb von Minuten ein. Dieser Schlaf hielt nicht lange. Ich wachte etwa eine Stunde später auf. Kein Geräusch, nur dieses scharfe, unmittelbare Bewusstsein, dass etwas nicht stimmte. Meine Augen öffneten sich und dann spürte ich es. Es war kein einziger Laut da. Kein Wind, keine Insekten, kein Motor, der abkühlt. Nichts. Es war nicht diese friedliche Stille. Es war falsch, künstlich, als hätte jemand die ganze Welt stumm geschaltet. Dann kam der Geruch. Dick, feucht, faulig, wie Fleisch, das zu lange in einem heißen Auto lag. Mir wurde schlecht. Ich setzte mich schnell auf und stieß meinen Kopf gegen die Decke. Mein Herz schlug schon schneller, bevor ich die Taschenlampe erreichte. Ich schaltete sie ein und lehnte mich zum Fenster. Der Lichtstrahl durchleuchtete die Kabine und fiel auf den Parkplatz. Da sah ich es. Jemand stand auf der Straße, mitten auf dem Asphalt, nicht weit von meinem Truck. Er stand einfach da, regungslos, ohne Lichter, ohne Grund dort zu sein. Zuerst dachte ich, vielleicht hätte das Auto eine Panne, vielleicht war das Fahrzeug von der Straße abgekommen. Ich drehte den Zündschlüssel. Nichts. Mein Magen sackte zusammen. Ich versuchte es noch einmal. Immer noch nichts. Mein Truck lässt mich nie im Stich. Ich bin penibel bei den Checks vorher. Die Batterie war neu. 6 Tage alt. Ich probierte ein drittes Mal. Langsamer. Noch immer nichts. Ich richtete die Taschenlampe wieder auf die Straße. Die Gestalt war noch da, an der gleichen Stelle, in der gleichen Haltung, als würde sie warten. Ich starrte und versuchte, mehr Details zu erkennen. Er war groß. Sehr groß. Die Arme hingen viel zu tief. Tiefer als die Knie, und seine Haltung wirkte unnatürlich. Er war nicht gebückt, aber sein Hals war schief geneigt, als wäre er ausgerenkt. Sein Kopf bewegte sich leicht, als würde er sich ans Licht anpassen, aber er machte keinen Schritt vor oder zurück. Er schwankte nur langsam von einer Seite zur anderen. Ich trat vom Fenster zurück und schaltete die Taschenlampe aus. Die nächsten 10, vielleicht 15 Minuten saß ich dort im Dunkeln, hörte zu, atmete flach. Wartete, dass er sich bewegte. Dann sah ich nochmal hin. Er war verschwunden. Ich schaltete die Lampe wieder ein, ließ den Strahl über den Parkplatz gleiten. Nichts. Ich erlaubte mir fast zu atmen. Dann kam der Schlag. An das Beifahrerfenster. Ich drehte mich nicht sofort um. Ich erstarrte nur. Diese Angst, bei der dein Gehirn deine Muskeln nicht mal mehr bewegen lässt. Schließlich schaute ich hin. Da war ein Gesicht, verkehrt herum, an das Glas gepresst. Er war aufs Dach geklettert. Sein Mund stand offen, so weit, dass es aussah, als sei sein Kiefer ausgekugelt. Keine Zähne, nur ein schwarzes, feuchtes Loch. Die Haut war zu sehr über den Schädel gespannt und glänzte von etwas dickflüssigem Öl vielleicht oder Blut. Ich konnte es nicht erkennen. Seine Augen waren das Schlimmste. Weiß, zu weiß, als wären sie aus Kreide geschnitzt und standen hervor. Keine Lider, keine Bewegung. Nur diese blassen Kugeln, die durch das Glas starrten. Ich konnte nicht schreien, nicht einmal atmen. Mein ganzer Körper blockierte. Mein Herz hämmerte gegen die Rippen, als wolle es raus. Ich rückte langsam in die Koje zurück, ohne die Augen von ihm zu lassen. Dann, ohne Vorwarnung, verschwand er aus meinem Blickfeld. Kein Geräusch, kein Schlag auf die Motorhaube. Er war einfach weg. Ich blieb den Rest der Nacht wach, die Taschenlampe auf die Windschutzscheibe gerichtet, einen Schlüssel im Schoß, schweißgebadet. Irgendwann schlief ich ein. Als ich aufwachte, war es Tag. Alles wirkte normal. Zu normal. Ein Wüstenstück, die leere Straße, Vögel in der Ferne, als sei nichts gewesen. Ich startete den Truck beim ersten Versuch. Der Motor schnurrte wie eine Katze. Ich aß nichts, kontrollierte keine Reifen. Ich fuhr einfach. Ich hielt nicht an, bis ich in Gallup ankam. In jener Nacht parkte ich an einem großen Rastplatz voller Trucker. Viele Lichter, Menschen in Bewegung. Ich fühlte mich sicher, bis ich in die Koje stieg und den Vorhang zuzog. Da sah ich Handabdrücke. Zwei lange, verschmierte Abdrücke außen an der Beifahrerscheibe. Als hätte etwas versucht, hereinzukommen. Ich wischte sie weg. Ich sagte niemandem etwas. Ein paar Wochen später tankte ich in El Paso. Ein anderer Fahrer sprach mit mir, während die Zapfsäulen liefen. Ich erwähnte beiläufig die Straße 56, sagte, ich hätte einen seltsamen Rastplatz westlich von Medford genommen. Sein Gesicht wurde bleich. Er sah mich an und sagte, »Du hast dort gehalten.« Ich nickte. Er fragte nicht, was passiert war, sagte nur, »Du hast es gesehen.« Dann ging er. Kein Abschied, keinen Kaffee zum Ende. Jetzt nehme ich diese Straße nicht mehr. Ich leite meine Route über Amarillo um. Das kostet etwa 2 Stunden extra, je nach Verkehr. Mir egal. Ich halte nicht an Rastplätzen, die ich nicht kenne. Ich öffne keine Fenster. Ich ignoriere meine Instinkte nicht mehr. Und ich schlafe nicht mehr so leicht wie früher. Denn was auch immer dieses Ding war, es kannte mich. Es ist absichtlich da hochgeklettert. Es wollte rein, aber es hat mich nicht bekommen. Als das passiert ist, war ich 23 Jahre alt und arbeitete Vollzeit in einer kleinen Pizzeria vor Ort. Ich bin mir nicht sicher, ob vorher schon etwas passiert war, aber soweit ich weiß, begann und endete alles in jener Nacht. Mein bester Freund Tim und ich arbeiteten nachts in dieser Pizzeria. Es war ein sehr kleines Lokal mit nur 3 oder 4 Tischen drinnen, da wir uns hauptsächlich auf Lieferungen und Takeaway spezialisierten. Wir beide hatten den Job während unseres Studiums bekommen, aber sind einfach nie wieder weg. Da es eine ruhige, ländliche Gegend war, war die Arbeit nicht so stressig. Wir hatten nie sehr volle Tage, nur einen stetigen Strom von Bestellungen. An diesem Abend gab es draußen ein leichtes Gewitter und deshalb lief das Geschäft schleppend. Es gab hier und da ein paar Bestellungen, aber insgesamt nicht viel zu tun. Gegen 22 Uhr schlug Tim vor, dass wir mit dem Aufräumen anfangen und vielleicht 15 Minuten früher gehen. Ich stimmte zu, nahm ein paar Tücher zum Reinigen der Tische, als das Telefon an der Theke klingelte. Nach ein paar Klingeltönen nahm ich ab. »Wie können wir Ihnen heute helfen?« sagte ich. Stille. Ich wartete noch 5 Sekunden, legte dann auf und schüttelte den Kopf. Nur ein Streichanruf, dachte ich. Ich putzte weiter die Tische, sah aber vorne im Laden einen Lichtreflex im Fenster. Ein Auto parkte ein paar Plätze weiter hinten. Wegen des Regens konnte ich nicht gut durch die Scheibe sehen, aber es gab definitiv ein Licht im Auto. So etwas wie ein Handy oder ähnliches. Die Pizzeria stand auf einem Einzelgrundstück. Es gab keine anderen Autos, daher fiel es mir auf. Kurz darauf klingelte das Telefon erneut. Tim war näher, also nahm er ab. Ich hörte eine gedämpfte Stimme am Telefon und nach einem kurzen Gespräch legte Tim auf. Gleichzeitig ging das Licht im Auto aus und sie fuhren weg. Ich erzählte Tim, was ich gesehen hatte und wie seltsam es mir vorkam, doch er zuckte nur mit den Schultern und meinte, es sei wohl ein älterer Herr gewesen, der eine Pizza zum Liefern bestellt hatte. Ich schaute auf den jetzt leeren Parkplatz. Es machte wenig Sinn, dass jemand eine Pizza zum Liefern bestellt und direkt vor dem Laden parkt, also nahm ich an, Tim hatte recht und es war nichts. Er begann, die Pizza vorzubereiten, während ich weiterputzte. 10 Minuten später packte Tim die Pizza ein und gab sie mir zum Ausliefern. Ich rannte im Regen zu meinem Auto und suchte die Adresse auf meinem Handy. 11 Minuten entfernt, nicht schlecht. Ich fuhr los. Die Straßen waren verlassen, niemand draußen. Google Maps führte mich in eine Wohngegend mit großen Häusern. Dann bog ich auf einen langen Weg ab, der zu einer Sackgasse führte, wo 3 Einfahrten zu verschiedenen Häusern waren. Ich folgte der, die mir Maps zeigte, und parkte neben dem Haus. Es war eines dieser großen, teuren Häuser, aber alt und nicht modern. Ich parkte und überprüfte die Adresse am Hausnummernschild. Dann nahm ich die Pizza und rannte zur Haustür.
»Pizzalieferung«, rief ich.
Ich trat zurück und sah die Hausfassade an. Alle Lichter waren aus. Ich rief die Handynummer des Kunden an und bat Tim, den Besteller anzurufen. Mein Handy vibrierte kurz darauf und Tim sagte mir, sein Anruf sei direkt auf die Mailbox gegangen. Ich schüttelte frustriert den Kopf und rannte zurück im Regen zum Auto. Ich legte die Pizza auf den Beifahrersitz und begann rückwärts zu fahren. Das war nicht ungewöhnlich. Falsche Bestellungen oder fehlgeschlagene Lieferungen. Aber es ärgerte mich jedes Mal. Als ich zurückkam, putzte Tim gerade und sagte, es gäbe keine weiteren Bestellungen, also könnten wir schließen und gehen. Ich warf die Pizza in den Müll und begann ihm zu helfen. Wir waren beide hinten und putzten Öfen und Vorbereitungstische, als plötzlich ein Klopfen an der Vorderseite des Ladens zu hören war. Wir sahen uns an und rannten nach vorne. Anfangs sahen wir nichts, doch dann bemerkte Tim einen kleinen Riss an der Tür. Ich trat näher, öffnete sie und direkt davor lag ein schwerer Stein, groß genug, um ihn zu werfen und Schaden anzurichten. Ich schaute mich um. Der Parkplatz war völlig leer, niemand in der Nähe. Wir waren beide wirklich verwirrt und ein bisschen ängstlich. Wir überlegten, die Polizei zu rufen, aber keiner von uns wollte das in dem Moment. Zum Vergleich, wir hatten nur noch 10 Minuten bis Feierabend und wenn wir die Polizei rufen würden, wären wir sicher noch mindestens 1 Stunde da. Der Riss in der Tür war nicht sehr groß, kaum zu sehen. Also beschlossen wir abzuwarten und es am nächsten Tag unserem Manager zu sagen. Wir machten schnell sauber und verließen hinten durch die Tür, wo unsere Autos standen. Auf dem Heimweg ging ich noch einmal alle seltsamen Dinge durch, die passiert waren, und fühlte mich unwohl. Ich kam in meine Einfahrt und ging ins Haus. Es war spät, also wollte ich bald schlafen gehen, aber vorher noch etwas essen. Ich ging in die Küche, um zu sehen, was ich hatte, doch bevor ich die Speisekammer öffnete, hörte ich ein Auto durch die Pfützen vor meinem Haus platschen. An dem Geräusch merkte ich, dass es parkte. Ich ging zum Fenster und schaute hinaus. Ein Auto stand direkt vor meiner Einfahrt. Es dauerte einen Moment, bis ich merkte, dass es dasselbe Auto war, das ich schon vor der Pizzeria gesehen hatte. Ein Schauer lief mir über den Rücken und ich blieb am Fenster, um zu beobachten, was es machte. Das Auto war noch an, aber ich konnte nicht durch die Scheibe sehen. Nach 1 Minute ohne Bewegung zog ich mein Handy heraus und rief Tim an. »Ich glaube, einer der Kunden ist mir nach Hause gefolgt und steht direkt vor der Tür«, sagte ich. »Echt? Du musst die Polizei rufen. Irgendwas stimmt da nicht«, antwortete er und drängte mich aufzulegen und sofort die Behörden zu informieren. Ich weiß nicht, warum ich so nervös war, die Polizei zu rufen, aber als Tim das sagte, fühlte ich mich besser. Ich ging weg vom Fenster und wählte 110. Die Frau am anderen Ende sagte, sie würden jemanden schicken und ich solle mich verstecken und warten. Ich hörte, wie eine Autotür auf und zu ging, also sagte ich schnell »Okay« und legte auf. Ich schaute nochmal aus dem Fenster. Ein Mann ging durch meine Einfahrt. Er trug dunkle Kleidung, die seinen ganzen Körper bedeckte, mit einer Kapuze, die sein Gesicht verbarg. Als er näher ans Haus kam, zog ich die Vorhänge zu und wartete. Die Schritte kamen bis zur Haustür, dann gingen sie vorne am Haus entlang bis direkt vor das Fenster. Die plötzliche Stille ließ den Regen immer lauter erscheinen. Ich stand wohl minutenlang still, bevor ich einen Schritt vortrat und den Vorhang einen Spalt öffnete, gerade genug, um hineinzuschauen. Die kalten Augen des Mannes starrten mich an. Ich ließ den Vorhang fallen und der Mann schlug gegen das Fenster. Ich blieb ein paar Schritte zurück, verängstigt, und so schnell es begonnen hatte, war es auch wieder vorbei. Kein weiteres Klopfen, keine Schritte, nichts. Nur das Tropfen des Regens auf die Scheibe. Obwohl ich nie hörte, dass der Mann ging, war er weg, als die Polizei kam. Kein Auto, keine Spur von ihm. Ich erzählte ihnen alles, was passiert war, von der Hälfte meiner Schicht bis zum Ende der Nacht. Sie schauten mich an, als wäre ich verrückt, und ein Teil von mir fühlte sich auch so. Das alles ergab keinen Sinn, und es schien keinen Grund zu geben, warum der Mann getan hatte, was er tat. Ehrlich gesagt hat mich diese Nacht eine ganze Zeit lang beschäftigt. So etwas Sinnloses zu erleben, hat mich wirklich verstört. Ich hoffe, dass jemand durch das Teilen dieser Geschichte helfen kann, zu verstehen, was passiert ist oder warum der Mann getan hat, was er tat. Es klingt seltsam, aber selbst jetzt, an stillen, regnerischen Tagen, überkommt mich dieses unheimliche Gefühl, das mich zurück zu jener Nacht führt.